I turn in Diablo, racing Need for Speed. I'd raid in VOV, or a modern Assassin's Creed. Er hat den Durchblick, ist das Lied oder ist es lame? Bam, 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 he's in the game.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast-Projekt auf Just MMO mit dem treffenden Namen Flashback MMO. Mein Name ist Tyrandi und ich dürfte dem ein oder anderen ein Begriff sein. Ich bin Newsposter, Artikelschreiber, Teilnehmer an etlichen Livestream-Events von Stevenio und dem Just MMO-Team und natürlich auch begeisterter Online-Zocker, vor allem von allen möglichen MMOs und Multiplayer-Spielen generell. Ich habe mir gedacht, dass es auf unserer schönen Seite im Netzwerk zwar nicht an Podcasts mangelt, aber durchaus etwas mehr persönliche Erfahrungen und Geschichten in diversen MMOs erzählt werden könnten und dies im sehr beliebten Audioformat. Deswegen habe ich nun dieses Projekt Flashback MMO gegründet, um euch mit einem MMO-Podcast zu unterhalten. Allerdings will ich nicht ausschließlich auf MMOs zurückgreifen, sondern auch andere beliebte Hybrid-Genres wie etwa MOBAs oder das zurzeit sehr angesagte Survival-Genre mit den Vertretern DayZ und WarZ näher thematisieren. Massive Multiplayer Online Gaming steht im Vordergrund und dies setzt sich ganz klar über gängige Genregrenzen hinweg. Sprich, auch beliebte Online-Shooter wie Tribes Ascent oder Planet Side 2, zu dem ich heute übrigens meinen Beta-Key bekommen habe, sollen thematisiert werden. Ich habe mir für den Podcast zunächst vorgenommen, eine wöchentliche Ausgabe an Mann und Frau in aller Welt zu bringen. Allerdings kenne ich mich gut und ich weiß, dass ich gerade im letzten Semester meines Studiums bin, dass einige stressigere Wochen den Podcast schon einmal dazwischen funken können. Also kurz und knapp, wenn ich Zeit zum Zocken, Nachdenken, Arbeiten für den Podcast habe, bringe ich ihn auch heraus. Des Weiteren ist mir auch eure Meinung zu diesem Projekt sehr wichtig, liebe Leute. Denn wenn ihr sagt, scher dich zum Teufel oder ich hasse dich, du doofer bayerischer Quatschkopf, dann kann ich euch nur antworten, Pech gehabt, lalalalala. Wenn ihr aber ganz ehrlich und nett auf mich zugeht und sagt, nö, ist nix, ist kein guter Podcast, weil dies und jenes fehlt und was weiß ich, dies und jenes doof ist, dann werde ich euch natürlich nicht länger mit diesem Projekt belästigen. An welchem Tag der Podcast released wird, kann ich noch nicht sagen. Ich überlege aber eher, den Podcast unter der Woche aufzunehmen, da ich Stevenio am Wochenende ja keine Zuhörer klauen will. Hust, hust. Des Weiteren habe ich vorerst im Sinne, den Podcast alleine aufzuzeichnen. Erstens, weil ich dadurch eine bessere Audioqualität erwarte. Zweitens, weil ich nicht auf die Verlässlichkeit anderer Leute angewiesen bin und drittens, weil ich ganz bewusst ein anderes Podcast-Format produzieren möchte, das sich von den anderen Projekten auf der Seite bewusst unterscheidet. Zeitlich plane ich den Podcast auch eher kurz zu halten, also jede Ausgabe soll etwa so 30 Minuten dauern. Neben den Spielen will ich versuchen, auch interessante und vor allem kontroverse Artikel etwa von Spiegel Online oder bekannten Bloggern hier im Podcast zu thematisieren, da ich der Meinung bin, dass hier in der Community sehr gerne in den Kommentaren über ja, mediale Themen wie Spielesucht, Internetführerschein, Spieleverbote, neue Schlammschlachten zwischen Apple und Samsung und dergleichen diskutiert wird. Gleich vorweg möchte ich sagen, dass ich heute für die erste Ausgabe einen wissenschaftlichen Artikel, der sich unter anderem mit der Spieleabhängigkeit beschäftigt, thematisieren werde. Und mir auch wünschen würde, dass friedlich und nett in den Kommentaren diskutiert wird. Flamer und Hater sollen bitte fernbleiben. Ich würde mich auch freuen, von euch nach dem Podcast nicht nur Kritik, interessante Kommentare und Diskussionen als Feedback zu bekommen. Es wäre auch spitze, wenn ihr mir interessante Artikel und Themenwünsche schicken würdet, die ich dann hier im Podcast einer hoffentlich breiten Hörerschaft präsentieren kann. Schreibt mir deswegen einfach eine Mail an tyrandi@gmx.de. Ich versuche eure Mails gut wie möglich auch zu beantworten. Für den heutigen Tag habe ich mir folgendes Programm für euch ausgedacht, und zwar DayZ oder WarZ. Wird WarZ das Ende für die erfolgreiche Arma 2 Mod darstellen oder ist es nur eine billige Nachahme? World of Warcraft, Eindrücke eines Wiederkehrers, EVE Online, so glückter Einstieg und drei Stufen der Spieleabhängigkeit, der Exodus als Abwendung von der realen Welt. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Die beliebte Arma 2 Survival Mod DayZ steht zwar in diesen Tagen mit fast 1,3 Millionen Spielern einer statistisch groß gewordenen Spielerschaft da, allerdings trüben Tag für Tag Hacker und Cheater das Spielvergnügen. Als ich gestern Abend eine schöne Runde Arma 2 auf einem passwortgeschützten Server spielen wollte, hinderte auch das einige Leute nicht daran, mit Betrug anderen Leuten das Spiel schwer zu machen. Obwohl ich nicht einmal glaube, dass es mehrere Hacker waren, sondern lediglich einer, der mich innerhalb von 5 Minuten einmal in Tscherno und in Elektro getötet hatte. Das Spielvergnügen leidet darunter. Ich selbst logge in den letzten Tagen kaum mehr in DayZ ein und erwarte eine baldige Lösung für dieses Hackerproblem. Sollte es da draußen aktive DayZ-Spieler unter euch Podcast-Hörern geben, wäre ich euch verbunden, mir gute Tipps für hackerfreie Server zu geben, denn an und für sich ist DayZ ein absolut geniales Spiel. Für mich sogar ein Top-5-Titel des Jahres, obwohl es nur eine Mod ist, noch nur eine Mod ist. Allerdings bekommt das Spiel, wie es in einer kapitalistisch ausgeprägten Welt nun einmal ist, Konkurrenz, und zwar in Form von WarZ. Ein Spiel, das auf den ersten Blick wie ein besserer und einfach spielbarer Klon von DayZ wirkt. Man könnte meinen, dass das jetzt das sichere Ende für DayZ darstellen wird, da ja das Game von Hackern verseucht ist und auch ansonsten gegen einen besser spielbaren Klon keine Chance hat. Inwieweit das Hacking in der finalen Version von DayZ eine Rolle spielen wird und ob es unspielbar bleibt, darüber kann ich im besten Willen noch nichts Genaueres sagen. Zum Thema WarZ allerdings schon, denn ich habe mir das Spiel und einige veröffentlichte Videos bisher angesehen und versuche mal mir einen ersten Eindruck von der Beta-Phase zu machen. Denn wie sich das Spielgefühl anfühlen wird, dazu kann ich auch noch nichts sagen. Fangen wir mal einfach mit den grafischen Unterschieden an. Sieht man sich erste Videos oder Bilder von WarZ an, merkt man schnell, dass die Grafik doch eher als zweckmäßig zu bezeichnen ist. Also die Animationen empfinde ich als sehr enttäuschend. Und auch die geringe Polygonzahl ist hoffentlich dadurch zu erklären, dass auf einem Server mehr als 100 Spieler rumlaufen sollen. Im Gegensatz zu DayZ wirkt das Gesamtbild auch deutlich farbenfroher und bunter, was man zunächst am Interface, am Waffendesign und an der Farbgestaltung des Spiels ablesen kann. Ich beurteile dies aber insoweit als negativ, da gerade die spannende und intensive Stimmung, die man beim Spielen von DayZ erlebt, leicht durch einen zu bunten Grafikstil kaputt gemacht werden kann. Denn gerade da punktet für mich DayZ eben mehr durch den Realismus der Arma 2 Karte. Ich habe zum Vergleich gerade zwei Screenshots der Spiele auf und man erkennt ohne Zweifel, dass DayZ eine weitaus düstere und realistischere Grafik bietet als WarZ. Zum Beispiel durch den kalkweißen Himmel, der von dunklen Wolken durchbrochen wird, während wir bei WarZ in einem deutlich farbenfroheren Umfeld mit gelegentlich blauem Himmel durch die Welt rennen. Auch der Landschaftsgestaltung von WarZ kann ich noch nicht allzu viel abgewinnen. Die Bäume wirken überirdisch groß, was aber auch vielleicht an der Landschaft in Colorado liegen mag. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist gerade der 15.10.2012 um 22.16 Uhr, sind wir Westeuropäer nur noch wenige Stunden vom Release der Pre-Order-Beta des Spiels WarZ entfernt. Der werte Kollege Eidex wird, so wie ich ihn kenne, heute Nacht kein Auge zutun und bestimmt versuchen, auf die Beta-Server zu kommen, da diese wohl erst in der Nacht geöffnet werden. Ich werde mich diesem Stresstest nicht hingeben, da ich gerade versuche, wieder einen guten Schlafrhythmus zu finden. Der Herbst nagt nämlich an meiner Energie, weniger Sonne, mehr Regen, irgendwie habe ich momentan dauernd das Gefühl, schlafen zu können. Dennoch werde ich gemeinsam, sobald es geht, mit Eidechse und ein paar anderen hartgesottenen Chas Network Soldiers in den Kampf um Colorado gehen, auch wenn ich mir kein zweites DC erwarte. Dessen Standalone ist ja seit geraumer Zeit angekündigt und seit heute wissen wir übrigens auch Bescheid, dass die Entwickler darin voll begehbare Häuser mit schicker Inneneinrichtung einbauen wollen. Ich habe ja Bedenken, dass die Engine mit gängigen Spiele-PCs in der Lage sein wird, dies alles flüssig darstellen zu können. Aber warten wir mal ab. Im Gegensatz zu DayZ läuft World of Warcraft auch nach eineinhalbjähriger Pause noch bestens auf meinem angestaubten PC. Ich habe etwa 3 bis 4 Wochen vor Release von Mists of Pandaria wieder mal Lust auf das Spiel bekommen. Mit der Community und einer Gilde im Rücken ein etwas anderes Addon ohne bösen Oberfiesewicht, der dann gar nicht so fies ist, zu spielen. Zusammen mit Sherry habe ich mich ab Mitte August Vorbereitungen getroffen, ins Addon einzusteigen und habe dafür meine alte WoW-Vergangenheit hinter mir liegen lassen und meine heroischen Brüder der Allianz der Horde verraten. Naja, nun gut, ganz so episch war es dann doch nicht, denn meine Wiederauferstehung als Untoter setzte dann doch voraus, dass mich irgendjemand kaputt getrampelt oder zerstückelt hat. Und ich kann mich nicht erinnern, dass diesmal ein Lich King, Deathwing oder sonstigen schuppigen, fauligen Monster mit der Namensänderung Ing in den letzten 2 Jahren gelungen ist. Und als frisch von den Toten auferstandener Spieler fühlte ich zu Beginn meines Wiedereinstiegs wieder sehr viel von dieser Magie, die WoW so einzigartig macht. Ja. Gerade die ersten 20 Level im Untoten-Startgebiet konnten mich ausgesprochen fesseln. Die Quests wurden großartig überarbeitet und insbesondere diese in Anführungszeichen Neuerungen, wie das Transmogrifizieren und die UI-Verbesserungen, die eine erneute Installation und Konfiguration von Add-ons fast überschüssig macht, empfand ich als sehr, sehr gelungen. Allerdings setzte ab circa Level 20 dann bei mir wieder dieser typische Rush-Mode ein. Also viele Quests und Levelgebiete waren in der Folgezeit dann doch bekannt und gerade das Instanzenrushen über den Dungeon-Browser zerstückelt das Questen in Gebieten sehr. Also ich hätte beim Levelprozess vielleicht mehr Spaß gehabt, wenn ich das Questen und Instanzengehen voneinander besser getrennt hätte. Aber gerade durch die Möglichkeit der Werbt ein Freund Belohnungs-XP levelt man ja sogar noch schneller als in Diablo 3 und irgendwie findet man zum Questen gar keinen Zugang mehr, also sondern es macht eigentlich nur noch aus Belohnungs-Zack-Zack Level-Up Gründen. Also das ist meine Kritik bisher, dass das Level meiner Ansicht nach viel zu schnell geht, aber das will wohl Blizzard auch, dass es möglichst einfach ist, aber darüber will ich auch mit euch gar nicht diskutieren. Vielmehr interessiert mich eure Meinung zu Mists of Pandaria, denn im Gegensatz zu Cataclysm habe ich mir das Spielvergnügen mal nicht kaputt gemacht, indem ich die Beta gespielt habe, sondern bin fast ohne Vorwissen ins Addon reingegangen. Ihr werdet es kaum glauben, aber man kann jetzt sogar Panda-ähnliche Kreaturen als Rasse spielen, die sich Pandaren nennen. Okay. Nicht lustig. Lustig ist hingegen das Leveln im neuen Startgebiet der Pandaren. Auch wenn viele renommierte Fachzeitschriften das Leveln als Durchschnittsware verkaufen mit Sammle davon 10 und Töte hiervon 20, gibt es doch einige sehr, sehr nette und abwechslungsreiche Quests, die ihr euch auf alle Fälle mal ansehen solltet. Also mir hat es jedenfalls Vergnügen bereitet und der Mönch scheint eine durchaus spaßige Klasse mit guter Ergänzung zum bisherigen Klassenfuhrpark zu sein. Gerade zu den Raids und neuen Instanzen kann ich jetzt noch gar nichts sagen. Was ich allerdings absolut klasse finde, ist der angebliche Einbau von Stufen-Zurücksetzungsmechanismen für alte Instanzen. Also sprich, Karasan schön nochmal mit runtergeschraubtem Level 70 Gear zu spielen oder in Uldur nochmal Jagd auf Elgalon 25 zu machen. Ein Revival der alten Instanzen im ganz großen Stil wäre für mich ein Traum. Könnte mich wahrscheinlich, wenn es gut umgesetzt wird, monatelang an WoW fesseln. Wenn ihr nähere Informationen zu diesen Zurücksetzungsmechanismen für Instanzen habt oder etwas darüber wisst, wann sie kommen sollen, schreibt mir eine Mail. Ich kann mich erinnern, dass Azurius mal dazu eine News auf WoW-Szene gepostet hat, aber das muss dann schon etwas länger her sein. Etwas länger her ist übrigens auch schon die Geburtsstunde von EVE Online, dem einzigen Online-Spiel, dem ich mit Sicherheit zutraue, dass es World of Warcraft überleben wird. Ich habe mit EVE Online vor kurzem begonnen und habe inzwischen sogar schon 2 Accounts. Und wenn ihr euch jetzt denkt, wie freakig bist du denn jetzt eigentlich, kennt ja EVE Online nicht. Denn in EVE Online haben viele Spieler mehrere Accounts, da es schlicht und einfach etwa 21 Echtzeitjahre dauern würde, bis ein einziger Charakter alle Skills erlernt hätte. Unterschiedliche Skillrichtungen wie ein PvP-Char oder ein Mining-Char sind aber durchaus von Vorteil, denn EVE Online ermöglicht es Spielern mit einem halbwegs ausgeskillten Charakter, sich Spielzeit von der Ingame-Währung zu kaufen. Und auch das klingt für mich ausgesprochen verlockend. Ich spiele das Spiel jetzt seit etwa 2 Monaten und tue mich hier im Podcast ausgesprochen schwer, euch dieses Spiel spannend darzustellen. Es ist nämlich keine casual 5 Minuten Achievement-Spiel, von dem die breite Spieleindustrie heutzutage ja zugebombt ist, sondern es ist ein sehr zeitintensives Spiel, das eine hohe Frustrationstoleranz und Lernmotivation voraussetzt. Ich kann nach 2 Monaten Spielzeit von mir auch nur behaupten, dass ich das Spiel nur am Rand kennengelernt habe. Aber ich bin überrascht, dass mich das Spiel fesseln kann. Man wird gezwungen, sehr viel zu lesen, aber wenn man die Bedienung und die Steuerung mal erlernt hat, gestaltet sich vieles als viel einfacher. Das Tutorial wurde, wenn ich Eduard richtig zitiere, komplett überarbeitet und deutlich verbessert. Das kann ich jedenfalls nur bestätigen. Ansonsten wollte ich euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wenn ihr selbst junge Kapselpiloten seid oder Interesse an EVE Online habt, etwa für eine 21-tägige Probeversion, googelt mal nach Kapseltalk und ihr werdet auf der Homepage der EVE Online Corporation chaching.de eine 8-teilige Kapseltalk-Podcast-Reihe vorfinden, die ihr euch am besten schon während der Installation des Spiels anhören solltet. Also sehr gelungen, unter anderem mit Good Old Edur, Google-Tipp Nummer 2 von mir, der Suchbegriff Pilotenhandbuch führt euch gleich mit dem ersten Treffer zu einem ausgezeichneten Handbuch für EVE Online mit vielen guten Tipps auf gut 140 Seiten zusammengefasst, auch auf Deutsch, wenn ich mich erinnere. Wollt ihr neben dem Hören und Lesen noch etwas zum Sehen, das euch den Einstieg erleichtert? Empfehle ich die Tutorial-Reihe von Katos aus unseren Reihen hier auf JustMMO. Er erklärt in seinen Tutorial-Videos auf YouTube einem EVE-Neuling, wie er ins Spiel reinfindet. Ebenfalls sehr gelungen, wie ich finde. Vielleicht kann ich euch beim nächsten Podcast ja schon etwas mehr über das Spiel berichten, aber momentan investiere ich in EVE meine Skillpunkte für eine Drake. Ein sehr beliebtes Anfänger-Schlachtschiff, das ich in etwa 60 Tagen fliegen gelernt haben werde. Nebenbei absolviere ich einige Missionen. Das kann man sich ähnlich wie das Questen in herkömmlichen Rollenspielen vorstellen und erhalte somit etwas Geld, das ich in Skills und dergleichen investiere. Es gäbe gerade über EVE so viel zu erzählen. Selbst ich könnte schon über das ein oder andere Thema referieren. Allerdings habe ich selbst nur ein an der Oberfläche kratzendes Fachwissen. Ich bin aufgrund der Komplexität des Spiels und der sich stets wirklich verändernden Universen echt begeistert und traue dem Spiel sogar momentan zu, dass es für mich eine zweite MMO-Renaissance einläuten kann. Einen guten Übergang zu meinem letzten Punkt für den heutigen Podcast bekomme ich jetzt leider nicht hin, obwohl man mit dem Wort Renaissance so viele tolle Verbindungen machen könnte. Renaissance kommt ja aus dem Französischen und bedeutet Wiedergeburt. Und gerade in diesem Moment fällt mir ein, dass damit ein ausgesprochen guter Übergang zu meinem letzten Themenpunkt für heute gelingt. Heute geht es zwar weniger um die klassische Wiedergeburt oder die Wiedergeburt eines getöteten Gaming-Charakters, allerdings assoziiere ich mit dem Wort Wiedergeburt auch einen Neubeginn im Leben, alte Lasten abschütteln und ein neuer Mensch werden, etwa durch einen Umzug oder einen neuen Beruf. Und damit kommen wir dem Thema schon ganz nahe, denn es geht in meinem medialen Exkurs, der euch zur friedlichen Diskussion einladen soll, um die Spielesozialisation. Genauer gesagt um drei Formen problematisch erscheinender Computerspielnutzung, die voneinander abgegrenzt werden, beziehungsweise auch aufeinander aufbauen. Schwerpunkt setze ich, wie anfangs bereits erwähnt, auf die dritte Stufe der Abhängigkeit. Ich habe hierfür einen wissenschaftlichen Artikel von Jürgen Fritz vorliegen, den ich auch schon in einer Universitätsarbeit verwendet habe. Und zwar beschreibt er drei Formen von Computerspielabhängigkeit. Und das relativ präzise. Die erste Stufe nennt er exzessive Spielnutzung. Dabei versteht er kurz gefasst, dass das Computerspielen ein alles bestimmendes Hobby wird und auch Auswirkungen auf die Schule, den Beruf und Sozialkontakte hat. Vor allem die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Computerspielen dauert auch über den eigentlichen Spielprozess an und bringt den Spieler dazu, sich auch während anderer Aktivitäten, etwa in Schule oder Beruf, mit den Problemen und Lösungsstrategien des Spiels zu befassen. Sprich, ein WoW-Spieler, der sich etwa intensiv mit seiner Spielklasse auseinandersetzt und etwa in Elitist-Jerks nach neuen Verbesserungsmöglichkeiten für eine bessere Rotation oder DPS sucht und dies während des Unterrichts oder des Berufs macht, der nutzt ein Spiel nach Fritz sehr exzessiv. Das ist zwar durchaus gefährlich, in Anführungszeichen, richtig schlimm wird es aber erst, wenn die zweite Stufe erreicht wird, die sogenannte Abhängigkeit, die darauf aufbaut und sich durch folgende Warnmerkmale zeigt. Etwa wenn das Kind ständig einen starken Wunsch verspürt, am Computer zu spielen, es sich schlecht und nervös fühlt, wenn es nicht am Computer spielen kann, es immer an Computerspiele denken muss, soziale Kontakte und andere Hobbys sehr begrenzt sind. Oder etwa, dass auf Spielsetzen oder Riskieren einer engen Beziehung, einer Arbeitsstelle oder eines beruflichen Angebots zugunsten der Spiele. Doch mit der zweiten Stufe der Abhängigkeit endet der ganze Spaß noch nicht. Die dritte Stufe wird als Exodus bezeichnet, in der sich Leute tummeln, die mehr als 12 Stunden am Tag in virtuellen Spielwelten leben. Und darauf liegt auch der Schwerpunkt. Denn dieser sogenannte Exodus meint ein Abwenden von der realen Welt hin zu einer virtuellen Spielwelt. Diese Spieler sind Auswanderer auf einem virtuellen Auswandererschiff. Sie kolonisieren virtuelle Spielwelten, um dort eine Heimat zu finden, die sie in der realen Welt nicht gefunden oder verloren zu haben scheinen. Die Folgen des Exodus kann man auch nur vermuten. Untersuchungen an der FH Köln belegen aber, dass es Identitätskonfigurationen gibt, die stärker auf virtuelle Spielwelten ausgelegt sind, als die auf reale Kontakte. Als Beispiel wird hier im Artikel auch World of Warcraft genannt. Ich fand den Artikel auch deswegen zu spannend, weil ich im erweiterten Bekanntenkreis jemanden kenne, der mehr oder weniger als Paradebeispiel für die Exodus-Stufe hinhalten könnte. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass es sich dabei um eine Person Mitte 30 mit schwerer Behinderung handelt, der es schafft, durch ein ständiges Leben in World of Warcraft glücklich zu werden und sich eine Identität zu erarbeiten. Im Kontrast dazu steht aber auch, dass sie alleine nicht überlebensfähig ist. Für mich stellt er ein Extrembeispiel eines Auswanderers in virtuelle Welten dar, und obwohl ich eigentlich überhaupt kein Freund dieser Lebenshaltung bin, also sich so gehen zu lassen und sich Tage oder Wochenlang in Computerspiele zurückzuziehen, muss ich doch sagen, dass diese Online-Sucht gerade für ihn ein Glücksfall ist. Also mich würde zum Abschluss des Podcasts interessieren, wie ihr diese Problematik seht. Denkt ihr, dass man Online-Sucht gefährdeten Menschen helfen muss? Ab wann würdet ihr eingreifen, wenn ihr merkt, dass die Sucht bei einem Bekannten Oberhand gewinnt? Wann lasst ihr es gut sein? Zudem fände ich es interessant, wie ihr diese Exodus-Stufe der Abhängigkeit seht. Ist sie ein Fluch für die kommende Generation? Wie kann man angehenden Auswanderern helfen oder soll man überhaupt eingreifen, wenn sich Leute dazu entscheiden, auf die reale Welt zu verzichten, um einer virtuellen den Vorzug zu geben? Schließlich sollen doch zumindest Volljährige eigenständige Entscheidungen treffen. Oder werden wir in baldiger Zukunft eine neue virtuelle Auswandererwelle auf Kabel 1 beobachten dürfen? Eure Meinungen, Kritik, Wünsche und Verbesserungsvorschläge zum Podcast sind erwünscht. mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast und vielleicht hören wir uns ja bald schon wieder. In diesem Sinne, haut rein und bis bald bei Flashback MMO auf Just MMO.